Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Die folgende Episode unserer wöchentlichen Reihe Lakonisch Elegant, der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur, beschäftigt sich heute mit der US-amerikanischen Serie Game of Thrones. Unsere beiden Moderatorinnen entführen sie in die geheimnisvolle Welt der sieben Königslande und stellen die knifflige Frage, ob sich der Einstieg für Game of Thrones Anfänger zum Ausklang der letzten Staffel noch lohnt. LOL. Hinweis: Spoiler-Alarm. Viel Vergnügen.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Herzlich willkommen.
Hat unser Sprecher LOL gesagt? Zu unserer großen Frage dieses Podcasts. Ich finde, die Frage ist überhaupt nicht lollig, sondern sie liegt quasi auf der Hand. Game of Thrones geht zu Ende, können wir noch mitmachen?
Das heißt, du hast es bislang nicht geschaut?
Ich habe es etwas geschaut, um es dann etwas länger wieder nicht mehr zu schauen, weil mich das Konzept nicht überzeugt hat. Aber ich habe natürlich, oder ich bin fast ertrunken in diesem Meer aus Nachrichten, Aufregung etc. rund um diese Serie, in den Feuilletons, in den sozialen Netzwerken und überall.
Das heißt, du willst jetzt einfach clickbait-mäßig darauf aufspringen, auf diese Game of Thrones-Geschichte, um
einfach mal auch mal dabei zu sein bei irgendwas, was klickt. Und aber um natürlich rauszufinden, was diesen ganzen Hype jetzt ausmacht. Und wir haben aber hoffentlich es geschafft, einen Podcast zu machen, also haben wir noch gar nicht, wir fangen gerade erst an, aber uns auszudenken, der die Leute interessiert, die Game of Thrones gucken und sich vielleicht bestätigt fühlen in der einen oder anderen Perspektive auf die Serie. Aber es ist auch was für Leute, die eben eigentlich bisher dachten, was für ein Quatsch. Kann man auch am Ende des Podcasts immer noch denken, aber es ist ja schon ein großes Kulturthema. Kann man nichts machen, ne?
Es ist ja die letzte Staffel, die jetzt da zu Ende geht. Noch eine Folge, soweit ich das verstanden habe, auf die alle warten. Nicht. Das stimmt nicht.
Wie, das stimmt nicht?
Ich war gerade auf deutschlandfunkkultur.de, da warst du vorher nicht mehr drauf, glaube ich, und habe mir die Kulturnachrichten angeschaut. Mache ich nämlich immer kurz vor Aufzeichnung, um zu gucken, ob noch sich was ergeben hat.
Und?
Und hier steht: Fans der preisgekrönten Fantasy-Saga Game of Thrones fordern die Macher in einer Online-Petition auf, die aktuelle Staffel erneut zu drehen.
Ach so, weil die alle nicht gut finden?
Macht Game of Thrones noch einmal neu mit kompetenten Autoren, heißt die Aktion bei den Plattformen Change.org, die bis Donnerstagmorgen rund 230.000 Unterstützer fand.
Wahnsinn.
Die Serie verdient eine finale Staffel, die Sinn ergibt, heißt es.
Also wir gehen auf die Details der Wertigkeit oder Sinnvollheit dieser letzten Staffel nur ein bisschen ein. Ne? Es wird jetzt kein Podcast werden, der sich irgendwie messen will mit Serienpodcasts, die wirklich jedes verdammte kleine Detail dieser Serie besprechen und überlegen, ob jetzt wirklich alles super wird am Schluss.
Ich habe die Meldung hier gar nicht zu Ende gelesen, ehrlich gesagt. Also 230.000 Leute haben es unterschrieben, aber pro Folge werden allein in den USA 43 Millionen Menschen erreicht.
Süß.
Wird nichts mit der neuen Staffel.
Das wird wirklich nichts. Wir können sagen, dass wir am Donnerstag aufzeichnen. Wir wissen natürlich nicht, wenn ihr das irgendwie am Sonntag hört, ob bis dahin schon eine Entscheidung gefällt worden ist, weil es 230 Millionen wurden.
Das wissen sein. Wir nicht. Allein, ne? Weil wir es jetzt verbreiten.
Genau. Also wir sprechen in dieser Folge mit Lars Weißbrot, der Zeit Online-Redakteur ist. Wir reden mit Hanna Huge von den Serien-Junkies, die podcasten wie die Irren über jede einzelne Folge von Game of Thrones und sind natürlich total druff auf diesem Thema. Und wir haben außerdem Markus Stiegelegger getroffen. Das ist ein Film- und Kulturwissenschaftler, der uns so ein bisschen die Metaebene dieser ganzen Aufregung erklärt. Und wir haben natürlich auch selber Game of Thrones geschaut.
Es ist auch zu der Folge gekommen, das jetzt noch ganz kurz, bevor es so richtig losgeht.
Ja.
Wir haben so einen lakonisch-elegant Gruppenchat, wo wir ziemlich modern sind. Früher.
Ja, total.
In anderen Sendungen schreibt man sich hier Brieftauben, wir chatten.
Mhm.
Und da war die Frage, ob wir nicht eine GOT-Folge machen wollen. Und alle vier ModeratorInnen von lakonisch-elegant haben erstmal GOT gegoogelt.
Das stimmt nicht, ich nicht.
Ich vielleicht. Und dann haben wir rausgefunden, aha, das ist für uns alle vier irgendwie ein Königreich mit sieben Siegeln. Und dass wir das aber trotzdem gerne alles verstehen wollen würden. Und unsere Redaktion, da wollte ich jetzt drauf hinaus, unser Redaktionsmitglied Sandro Schröder ist natürlich der allergrößte Fan von Mittelerde, von dieser... Mittelerde ist gar nicht bei
denen,
ne? Nee,
und auch nicht Mordor.
Ach so.
Mordor, auch nicht. Einer der was ich ja gerade schon erwähnt habe, vor allem in Social Media sich ständig äußert zu Game of Thrones, ist der Zeitredakteur Lars Weißbrot, der echt auffällt, weil der sogar sein Profilbild jetzt in Game of Thrones verkleidet hat und eigentlich, glaube ich, wirklich sehnsüchtig auf diese letzte Folge wartet, vielleicht auch Angst erfüllt, das weiß ich nicht so ganz genau. Und mit ihm habe ich vor diesem Podcast gesprochen und ihm dazu auch, was ihn sehr erfreut hat, immer mal wieder im Gespräch einige seiner Tweets vorgelesen, um rauszufinden, warum fetzt es so diese Serie. Du hast eigentlich den ganzen Game of Thrones Kosmos aus deiner Sicht ganz schön in einem Tweet zusammengefasst. Game of Thrones ist wie die komische Affäre, die man mal hatte. Hätte man gewusst, wie kaputt es einen macht, hätte man sich nie darauf eingelassen. 8 Jahre später steht man mit leeren Händen da und die Sache mit den Warlocks im House of Undying ist einem jetzt ziemlich peinlich. Das bringt alles auf den Punkt, oder?
Ja, ist vor allem toll. Ich darf im Radio über meine eigenen Tweets lachen. Ja, das sollte ich schon immer mal machen. Das bringt es. Da habe ich, finde ich, ein ganz echtes Geile. Das Gefühl einer ganzen Generation auf den Punkt gebracht mit diesem Tweet. Nein, es ist natürlich nicht ganz so schlimm, wie ich es darstelle, weil diese Affäre, die hatte man ja auch, wenn sie wirklich 8 Jahre lang ging, dann gab die einem ja wohl auch irgendwas und man will sie dann trotzdem nicht missen. So muss man, glaube ich, diesen Gedanken zu Ende denken. Ich bin jetzt überhaupt keiner von denen, die jetzt zum Schluss, da gibt es ja auch welche, sagen so, das war alles Müll, die haben die ganze Show weggeworfen. Es gibt ja viele Kritiker jetzt der letzten Staffel. Ich glaube, das war schon eine gute Zeit. Ja.
Was ist denn das Gute? Aber also kann dieses ja jetzt ein bisschen blöde 8 Jahre ganz kurz zusammenzufassen oder die ganze Geschichte irgendwelchen Nicht-Auskennern und Auskennerinnen zu erzählen. Aber kannst du trotzdem versuchen zu sagen, was dich daran so fasziniert, an diesem ganzen Game of Thrones Wahnsinn voller abgeschlagener Köpfe und pornoöser Einlagen? So habe ich das in meinen wenigen Einblicken in diese Serie wahrgenommen.
Ah, das ist interessant, okay. Ich glaube, ich kann zuerst was sagen, was vielleicht jeder versteht, der, egal ob er sich je eine Minute mit dieser Serie beschäftigt hat. Ein amerikanischer Kritiker, ein Fernsehkritiker, hat jetzt über die letzte Staffel geschrieben, den schönen Satz, das ist die letzte Serie, die wir zusammen schauen werden. The last show we watch together. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, als Game of Thrones anfing, war es noch eine andere mediale Welt, in der so eine Show zu so einem Massenphänomen werden konnte, die linear jede Woche kam und jede Woche haben wir uns dann bei Twitter versammelt oder bei Reddit und über Theorien darüber ausgetauscht und gemeinsam darüber gesprochen. Und ich glaube, diese Zeit ist einfach vorbei, weil später kam Netflix, Staffeln kommen auf einmal, aber niemand guckt sie am gleichen Wochenende. Ja, wir gucken nicht mehr die gleiche Folge zur gleichen Zeit. Alles ist zeitversetzt. Es gibt auch viel mehr kleinere Serien. Es konzentriert sich nicht so bei so einem großen Phänomen. Und ich glaube, das ist erstmal das Erste, wo man jetzt so sehr sehnsüchtig ist, wenn man denkt, ah Mann, das war das letzte Mal, dass es so ein großes Ereignis jeden Sonntag gab und wir haben montags irgendwie drüber gesprochen. Das wird so schnell nicht nochmal kommen.
Aber es gibt auch den Tatort. Ist das nicht ähnlich?
Dazu möchte ich öffentlich-rechtlichen Sender nichts weiter sagen.
Okay, war auch nur ein Scherz, aber tatsächlich bedeutet es, dass das Lagerfeuer-Ding hat man eben dem Tatort oder auch Wetten, dass oder all diesen großen Shows natürlich zugesprochen. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr so lagerfeuermäßig, aber Social Media ist der Trigger, oder?
Das ist jetzt Drachenfeuer statt Lagerfeuer, ja.
Stimmt.
Ja, klar, also das ist natürlich, ich gucke das immer, ich habe jetzt so zur letzten Staffel immer überlegt, soll ich mal eine Folge mit jemand anderem zusammen gucken, ja, mit irgendeinem Freund, Kollegen, mit dem ich da und drüber quatsche. Ich habe dann gedacht, nee, du hast das immer alleine geguckt, Game of Thrones muss man sozusagen auf dem Notebook-Bildschirm irgendwie im Bett, ja, ganz alleine irgendwie für sich gucken, um da voll so immersiv reinzugehen in die Serie, aber das Gespräch findet dann auf Twitter statt, danach, währenddessen ist dann schwierig wegen der Zeitverschiebung in dem Fall, aber so am nächsten Tag muss man das Ganze dann bei Twitter besprechen. Da ist das Lagerfeuer hingegangen, das stimmt, ja. Und natürlich, das nur kurz als Fußnote, natürlich stimmt das schon bei Game of Thrones nicht mehr, dass es the last show is we'll watch together, weil es ist natürlich nicht mehr ein Straßenfeger, wie es jetzt Wetten, dass in Deutschland war. Es sind ja schon weniger Leute, die sich überhaupt noch zusammenfinden. Aber ich habe das Gefühl, das letzte Mal, dass so eine kritische Masse an Leuten zusammenkommt, die gemeinsam darüber sprechen.
Und glaubst du, dass Game of Thrones also auch alleine ohne Social Media und dieses Lagerfeuer-Moment, das du gerade beschrieben hast, funktionieren würde? Also was zieht mehr? Die Idee, dass man eben hinterher in, weiß ich nicht, 280 Zeichen den besten Kommentar zu Game of Thrones mit jemandem austauschen oder teilen kann? Also dass dieses Gefühl, doch eben Teil wenigstens einer kleineren oder mittelgroßen Masse zu sein? Oder wirklich die Serie alleine? Könntest du dir vorstellen, offline Game of Thrones zu gucken?
Ja, natürlich, klar. Natürlich ist das auch ein wahnsinnig, einfach als Kulturprodukt, einfach ein wahnsinnig geiles Ding. Nur da muss man natürlich jetzt in die Details einsteigen. Und da du ja schon früh ausgestiegen bist, wie du eben angedeutet hast, will ich dich da jetzt nicht so nerven. Aber so ein paar allgemeine Punkte, die man da einfach sagen kann. Es gibt, wenn wir das vergleichen mit den großen Serien, die diese Qualitätsserienerzählung ausgelöst haben, ja, Sopranos, The Wire, Breaking Bad vielleicht auch noch, aber vor allem so Sopranos, The Wire in der frühen Fassung. Man sagt, boah, im Fernsehen kann man ganz andere Geschichten erzählen. Das ist nicht mehr das dumme Fernsehen, das ist Feuilleton-Fernsehen, ja. Das ist super anspruchsvoll. Dann gehört Game of Thrones in einem gewissen Sinne noch dazu, weil es so eine neue Qualitätsserienästhetik bedient und auch von der Erzählung, von der Komplexität der Erzählung. Aber es ist natürlich auf einem ganz anderen Maßstab. Auch vom selben US-Kritiker ist der schöne Vergleich, wenn man so sagt, es gab so New Hollywood mit so kleinen Scorsese-Filmen, die irgendwie, oder Doctor Afternoon oder sowas, die das so aufgebrochen haben, was Kino sein kann. Und dann kam plötzlich Star Wars, Der weiße Hai. So, und das war New Hollywood auf dem großen Maßstab. Und so ist es auch bei Game of Thrones. Das ist jetzt das Star Wars dieser ganzen Serienerzählung. Vielleicht nicht mehr ganz so schlau in jedem Detail wie jetzt The Wire, aber trotzdem nimmt es einen total ein und ist eine neue Art von Erzählung. Und dann vielleicht letzter Satz, um dir das nochmal nahe zu bringen, was daran toll ist. Das merkt man jetzt auch in der letzten Staffel. Es tut einfach so wahnsinnig weh. Also es ist wirklich so. Es ist wirklich, dass man einfach mit Schmerzen da rausgeht, weil wieder was passiert ist, was man nicht erwartet hat oder man hat es erwartet. Aber es ist so gemein seinen Figuren gegenüber und so brutal und so überraschend dann auch tragisch. Und so ist es auch für den Zuschauer. Also man leidet da echt, aber man sucht es dann natürlich auch irgendwie, damit man sich da spürt.
Worüber ich wirklich neidisch bin oder worauf ich neidisch bin, ist, ich habe nochmal in deinen Tweets weitergeguckt, dass du zum Beispiel sowas schreibst wie, ich bin völlig am Ende, kennt jemand einen unseriösen Hausarzt, der mich eine Woche krank schreibt wegen Game of Thrones. Und natürlich ist es lustig, aber wenn eine Folge zu gucken dieses Gefühl auslöst, das finde ich, ist das ungefähr die Wahrheit, auch wenn es natürlich...
Absolut, ja, nee, das ist völlig die Wahrheit, das ist nicht gelogen. Ich suche den Arzt auch immer noch, falls jemand einen kennt. Vielleicht verstehen das mehr Leute mit Fußball. Da habe ich es ganz, ganz selten auch mal, ja, dass man irgendeiner Fußballmannschaft folgt und irgendwie plötzlich ist da ein neues, junges Team, so passiert das ja gerne und dann denkt man, oh, wenn die das jetzt schaffen, ja, wenn die aufsteigen oder Meister werden oder whatever, dann kann ich es vielleicht auch schaffen. Ja? Eigentlich bin ich das. Wenn es für die gut ausgeht, dann kann ich es doch auch schaffen. Und wenn es nicht gut ausgeht, dann denkt man, scheiße. Wenn Daenerys Targaryen das nicht schafft oder nur so schafft, wie sie es gerade schafft, wie soll ich denn je irgendwas schaffen, wenn nicht mal sie es auf die Reihe kriegt? Ich habe irgendwie diese direkte Identifikation mit diesen Figuren da und das zeigt ja auch, dass irgendwas schon richtig, dass die schon irgendwas richtig gemacht haben mit der Serie.
Die Macher, die wollen sehr betrunken und sehr weit weg vom Internet sein, wenn die letzte Folge gelaufen ist. Was genau hast du vor?
Beides scheint mir gute Option zu sein. Ich werde auch sehr, sehr betrunken sein und weit vom Internet.
Ja, wirklich? Wirklich weit weg vom Internet? Ich meine, das musst du doch dann auf jeden Fall nachbesprechen.
Nee, ich glaube, nach der letzten Folge brauche ich erstmal 30 Minuten. Nein, aber so eine kurze Zeit, um das mal sacken zu lassen. Das glaube ich schon. Weil das ist auch eine Ehrerbietung vor so einem Kunstwerk dann, dass man irgendwie sagt, jetzt nicht sofort den ersten lustigen Tweet rausballern, erstmal überlegen, wie war das eigentlich vor 8 Jahren? Wo ist die ganze Zeit hin? Warum bin ich so alt geworden? Hilfe. Daenerys, hilf mir.
30 Minuten Erholung, das geht aber schnell. 8 Jahre Wind geschossen und dann 30 Minuten für die Erholung, dann kann es ja nicht so schwer sein. Aber ich hätte auch gern dieses Gefühl bei einer Serie mal wieder. Ich erinnere mich, als der letzte Teil von Harry Potter draußen war, ne? Und der letzten Sätze darin, irgendwie, denen geht's gut oder irgendwie wie so eine Reportage und morgen wird er wiederkommen. So ähnlich war das Ende von Harry Potter und ich war am Boden zerstört und habe wirklich keine 4 Minuten gebraucht, mich zu erholen, weil ich so enttäuscht war. Also es war dann auch egal.
Aber dann bist du doch mit Harry Potter, mit dieser Sozialisation schon relativ nah dran an Game of Thrones. Das ist doch auch Fantasy. Fantasy?
Ja, das ist auch schon lange her. Ich hätte das Gefühl, also ich hätte das auch ganz gerne wieder, wie auch unser Kollege Sandro Schröder, den wir getroffen haben.
Wir wollten es eben auch mal ausprobieren, ob wir wenigstens vielleicht doch noch eine Möglichkeit haben, dieses Gefühl zu erreichen. Aber dazu muss man halt mal gucken.
Wir sind immer noch bei der großen Frage, ob es sich lohnt, jetzt noch einzusteigen oder nicht. Und vielleicht machen die beiden Figuren hier im Studio auch eine unverwechselbare Wandlung durch. Wir werden sehen. Wir sind jetzt also im Kino von Deutschlandfunk Kultur. Vor uns ist eine riesige Leinwand aufgebaut. Und was denn? Das können Leute ruhig wissen, dass wir hier ein großes Kino im Funkhaus haben.
Und Sandro Schröder ist aufgebaut worden, auch für uns.
Er ist hierher gefahren worden, wie so ein Werbebanner aufgezogen worden.
Und ich sitze in diesem roten Samtsessel im Keller von Deutschlandfunk Kultur.
Also wir starten jetzt das Jahr. Wollen wir noch was wissen vorher?
Okay, wir sind in der 8. Staffel, in der 5. Folge.
Die 0805. Kam,
0805, sagen die Profis. Mhm. Das ist die vorletzte Folge, die es jemals von Game of Thrones geben wird.
Also, dann starten wir jetzt, ja?
Ja, mach mal. Man hört, dass wir Dolby Surround haben hier im Kino von Deutschlandfunk Kultur.
Das ist die berühmte Melodie, nein?
Genau.
Das Intro, wir können jetzt auch nochmal uns einen Tee holen. Das dauert jetzt länger, ne, das Intro.
Das dauert 2 Minuten, weil die Musik so toll ist.
Ach so. Und ich habe gehört, das habe ich gelesen, dass die Musik ja auch von einem Deutschen komponiert worden ist. Mhm. Hat Jan Böhmermann gepostet, daher weiß ich das.
Und das heißt?
Naja, nüscht.
Also was man dazu wissen muss, ist quasi, der Eunuch ist einer der Spinnennetzweber in der ganzen Serie. Der hat die ganze Zeit so Intrigen plant. Und das hier war jetzt quasi angedeutet eigentlich der große Betrug in der aktuellen Staffel, dass er sich nämlich eigentlich gegen seine Königin wendet und sie vergiften will.
Ist es klug, mit der 8. Staffel zu starten als Anfänger?
Nee, natürlich nicht. Das ist ja der Witz an der gesamten Geschichte.
Ist es klug, jetzt noch mit der 1. Folge zu starten oder ist es einfach vorbei? Weil man hat jetzt dann wirklich niemanden mehr, mit dem man das so richtig genießen kann. Wenn ich jetzt mit dir die 1. Staffel besprechen will, dann wechselst du ja in der Kantine den Tisch wahrscheinlich.
Nö. Also der Vorteil ist halt, wenn du jetzt mit der 1. Staffel anfängst, dass du viele Leute hast, die jetzt extra für die aktuelle Staffel nochmal alles geguckt haben, so wie ich. Also ich habe wirklich nochmal alle Staffeln am Stück hintereinander weggeschaut.
Was? Letztes Jahr hast du Ost, wirklich?
Wann denn?
Ja, in der Freizeit, die ich noch habe. Und auf jeden Fall hast du halt den Vorteil, bei vielen Leuten, die das jetzt halt gucken, ist es nochmal wie aufgefrischt. Und deswegen ist eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um nochmal einzusteigen, weil ganz viele haben halt in Vorbereitung für diese Staffel nochmal alles nochmal geschaut.
Das ist ja Wahnsinn. Und wenn du dann dich so 2-3 Stunden in dieses mittelalterlich anmutende Setting reinschaust, macht es was mit dir?
Ja, man taucht halt so total ab. Also das ist irgendwie so das Schöne an der Serie, dass dadurch, dass diese Welt wirklich so komplex ist, dass es so viele Figuren gibt, du wirklich mit der Zeit so tief eintauchst, so wie das halt bei guter Fantasy eigentlich immer ist, dass du so drumherum vergisst, dass du halt in einem modernen Wohnzimmer sitzt und eben nicht in irgendeinem Thronsaal mit drinne. Das vergisst du mit der Zeit und das ist irgendwie das Schöne an dieser Serie, dass je länger man die halt schaut, desto komplexer wird diese Welt und umso mehr verführt das einen, darin so einzutauchen und sich dieser Welt so hinzugeben. Und halt, das finde ich, ist so das Tolle an Game of Thrones, dass sie das halt über 8 Staffeln nochmal geschafft haben, so eine kleine Welt aufzumachen, die ja nur zum Teil von den Büchern getragen wurde. Ganz viel von dem ist ja auch neu. Also die Bücher sind ja gar nicht so weit, wie die Serie aktuell ist. Und die haben es trotzdem irgendwie geschafft, eine totale Tiefe zu schaffen. Und das ist irgendwie das, was ich dann eben an diesen Abenden so sehr mag, dass man halt das Gefühl hat, man schaut halt nicht irgendwie einen Spielfilm, der in 60 Minuten dann abgeschlossen ist, wo so ein kleines Universum nur für diese 60 Minuten existiert, sondern man hat das Gefühl, man sieht so einen Ausschnitt aus einem großen Universum und es gibt eigentlich noch viel, viel, viel mehr.
Wie schaust du die letzte Folge?
Also ich schaue die immer quasi, die kommen ja nachts, Sonntagnacht raus, von Sonntag auf Montag. Ich schaue die dann immer mit meiner Freundin Montagabend. Das ist so irgendwie schon das Highlight der letzten Wochen, dass wir immer auf diesen Montagabend hinarbeiten.
Das Highlight der letzten Woche, bist du immer schon, Montag ist immer schon Highlight, Dienstag wird dann immer so ein bisschen lau, aber auf jeden Fall.
Naja, die Woche ist quasi dann mit Montagabend fast schon gelaufen, weil das jetzt gerade so das Highlight ist. Ich bin jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen mit gemischten Gefühlen unterwegs, weil einerseits finde ich die letzte Staffel jetzt gerade, die vernichten gerade halt ganz viel, was natürlich irgendwann kommen musste. Sie mussten ja das irgendwann mal beenden und es konnte halt nicht alles so bleiben. Und deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor der letzten Folge. Mhm. Und zeitgleich bin ich aber auch irgendwie froh, dass es dann zu Ende ist und abgeschlossen ist, dass es auch wirklich mal einen finalen Schluss gibt und nicht so wie andere Dinge unendlich gestreckt wie Kaugummi auserzählt wird, bis wirklich nichts mehr da ist, was schön ist. Ja, und dann freue ich mich irgendwie darauf, dass vielleicht danach irgendwie eine neue Serie kommt, die auch nochmal so einen Moment schafft wie Game of Thrones.
Wollen wir noch ein bisschen gucken?
Ja,
und uns dann rausblenden?
Ja.
Varys as much as anyone. Ist immer noch so dunkel. Ist das die, das ist doch die, die am Anfang da war schon. Also
genau,
das ist doch
das ist Daenerys, das ist die Drachenkönigin, die quasi Königin von Westeros werden wollte. Und sie ist jetzt halt auch so auf dieser paranoiden Schiene, dass sie halt das Gefühl hat, all ihre Verbündeten, unter anderem eben Varys.
Glaubst du, du kommst jetzt ins Gefängnis, weil du jetzt hier so spoilerst?
Ja, aber wir gucken das doch jetzt.
Ich frage nur.
Aber wir machen diese. Wir haben eine Spoilerwarnung am Anfang.
Aber glaubt ihr, dass die Leute nicht die Spoilerwarnung, dass sie die ernst genommen haben? Jetzt tut mir leid für alle, die jetzt traurig sind.
Aber alle, sie sind doch das total geübt, diese Menschen. Das steht doch über jedem Artikel und jeder Kolumne und jeder Kritik. Achtung.
Gut, wenn ihr glaubt, dass es gereicht hat. Ich habe nur Angst vor den ganzen Mails an lakonisch-elegant@deutschlandfunkkultur.de.
Ich finde, so viel Medienkompetenz muss man mitbringen.
Absolut, selbst als Game of Thrones Fan.
Wird der jetzt gerade geköpft, der Eunuch? Nee, ne?
Nee.
Wird er nicht.
Schlimmer.
Nee. Schlimmer. Ja, toll, dass wir unser Kino hier mal ausprobiert haben.
Geht total gut, oder?
Ja.
Können wir uns öfter mal treffen zum
Sehen. Können
wir das
Licht wieder anmachen, bitte?
Popcorn brauchen wir das nächste Mal. War schön gewesen. Vielen Dank, Sandro Schröder. Danke, dass du versucht hast, uns irgendwie einzuführen, nahezubringen an dieses Serien.
Habt ihr denn jetzt wirklich Lust?
Also, ich hätte jetzt keine Lust, mir 8 Staffeln anzugucken, aber ich ärgere mich, die Faszination nicht zu haben dafür.
Das stimmt. Das habe ich auch gedacht. Ich habe auf jeden Fall weniger keine Lust als vorher.
Nee, ich mir würde jetzt einfach die Zeit fehlen, offen gesagt, mich da reinzufuchsen, aber ich kann schon verstehen, wenn man versteht, was sie da alle voneinander wollen. Ich verstehe auch, dass das schlimm ist, dass der da gerade flambiert worden ist, wenn man weiß, wer das ist. Ich gucke auch so eine Serie seit Jahren. Ich kann nicht verraten, welche, weil es super peinlich für mich wäre. Aber da bin ich auch immer, ich weiß, da geht es um nichts, aber ich bin aufgrund...
GZSZ.
Nicht ganz so schlimm. Aber ich bin da auch immer emotional berührt, wenn irgendwas passiert. Und ich weiß einfach...
Bettys Diagnose?
Fresshausfall, genau.
Gibt's das noch?
Nein, keine Ahnung. Okay. Ich sag einfach nicht on air, was ist. Warte, ich sag's euch, warte. Tschüss. Wie dreckig ihr da gelacht habt. Ja. Im Kino von Deutschlandfunk Kultur.
Aber ich darf es nicht sagen, ne? Wir dürfen es nicht sagen, aber wollen wir einfach unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob die vielleicht raten möchten, welche Serie du...
Endlich ein Quiz in lakonisch-elegant. Schreibt uns an lakonisch-elegant@deutschlandfunkkultur.de. Welche Serie schaue ich mir seit Jahren an und rede da eigentlich nicht offen drüber, weil es mir unglaublich peinlich ist. Ich habe eine Freundin, mit der kann ich darüber sprechen.
Was machst du jetzt, wenn es jemand aber richtig errät und wir müssen es dann hier im Podcast aufdecken oder sagen wir dann einfach immer, alle Einsendungen sind falsch?
Wir sagen, alle Einsendungen sind falsch, ist ja klar.
Ja, schreibt uns aber wirklich mal im Ernst.
Also wenn es wirklich jemand rausfindet und richtig rät, dann verlosen wir ein Deutschlandfunk Kultur Giveaway Package. Die kriegt ihr dann.
Okay.
So. lakonisch-elegant@deutschlandfunkkultur.de. Aber wir wollten ja über Game of Thrones weitersprechen.
Wir wären natürlich nicht der Kulturpodcast, wenn wir nicht auch die Metaebene suchen würden, denn es muss doch irgendeinen zu erklärenden Grund geben, warum ausgerechnet eine Fantasy-Serie nicht nur bei irgendwelchen Twitter-Menschen oder Deutschlandfunk-Kulturkollegen für so viel Anklang sorgt, sondern das so richtig international kracht. Dazu haben wir Markus Stiegelegger getroffen, der ist Film- und Kulturwissenschaftler, Hochschulprofessor und haben ihn gefragt, ob er eigentlich von Anfang an der Überzeugung war, dass das wirklich eine Knallerserie ist, über die man mehr reden muss, als sie einfach nur gut oder schlecht zu finden.
Und er hat uns geantwortet.
Also ich muss sagen, ich habe ja, das sind ja mehrere Staffeln mittlerweile, wir sind jetzt in der 8. finalen Staffel, ich hatte zwischendurch auch eine Durststrecke. Mein Interesse erlahmte so vielleicht mit der 4. Staffel ungefähr. Meine Recherche hat ergeben, dass das auch wirklich in der Diskussion nicht ungewöhnlich ist, dass also durchaus mehrere Leute international das so erlebt haben, weil man natürlich nicht so viele signifikante Events mehr dann zu dem Zeitpunkt hatte. Das entwickelte sich später aber wieder anders. Und jetzt habe ich tatsächlich die neue Staffel in Echtzeit auch verfolgt.
Jetzt geht ja diese Staffel schon gleich dem Ende entgegen und wir steigen jetzt mal kurz ein. Man kann aber schon fast in der Vergangenheit darüber reden. Also was hat denn Game of Thrones bedeutet als Erzählung mit dieser Überschrift der Neomythologie, die Sie benutzt haben? Wofür steht denn diese Serie?
Also die Mythologie ist ja eine Form der, eine archaische Form der Urerzählung, die zunächst mal mündlich, also quasi buchstäblich am Lagerfeuer weitergegeben wurde. Es sind oft Gründungsmythen, die die eigene Kultur erklären. Das sind Heldengeschichten, die quasi mit Spannung verfolgt und auch in den Erzählungen immer neu variiert werden. Von daher hat man zugleich eine Vertrautheit, aber auch immer neue Elemente. Und genau das ist das Grundmuster, das wir auch heute vor allem in seriellen Medienerzählungen haben. Also Fernsehserien wie Game of Thrones, wie Vikings, wie meinetwegen auch Peaky Blinders oder Walking Dead. Das Wichtige ist, dass man Personen, also die Helden der Geschichte oder auch Antihelden kennenlernt, dass sie einem vertraut werden, dass man mit diesen Figuren lebt und dass man im Grunde inspiriert ist dazu, sich selbst immer wieder neu dazu zu verhalten. Das ist auch im Grunde das, was man verfolgen kann in der Art und Weise, wie die Serie diskutiert wird von Fans, dass also die Figuren ja eigentlich wie mit Menschen dann fast schon diskutiert werden, dass darüber geredet wird, dass das jetzt überzeugend war, das psychologische Verhaltensmuster oder dass das eben jetzt auf eine Weise überraschend war, die nicht mehr nachvollziehbar ist und so weiter. Das haben wir jetzt bei der aktuellen Staffel eine ganz heiße Diskussion. Speziell eben, was die Mutter der Drachen betrifft. Das ist alles etwas, was sehr ähnlich ist wie also der Umgang mit klassischer mythologischer Erzählung. Also es ist ein sehr archaischer Impuls, diese Urerzählungen mit dieser Mischung aus Vertrautem und Neuem oder zumindest originell Variiertem quasi sich zu bewahren. Ja.
Wenn Leute, die seit 30 Jahren gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken, haben ja auch das Gefühl, dass das ihre Nachbarn sind, mit denen sie sich da jeden Abend im RTL-Programm treffen. Ist das ein ähnliches Gefühl?
Auf der Ebene der Figuren ist das schon vergleichbar, weil auch Game of Thrones, böse gesagt, einen Soap-Opera-Charakter hat. Also quasi so ein triviales Erzählmuster von persönlichen, emotionalen Verflechtungen von Figuren, die uns eben über die ganzen Staffeln hinweg vertraut vorkommen. Natürlich ist die Fallhöhe und die Dimension bei einer Serie wie Game of Thrones erheblich größer als bei einer anderen alltagsbasierten Serie. Und deswegen würde ich sagen, hat man auch einen Mehrwert. Ne? Also Serien wie Game of Thrones, wie Rom oder wie Vikings haben also quasi diese Idee, dass da eine geschichtliche Dimension dazukommt oder eine Fantasiewelt, die geschichtlich anmutet, denn die Fans beschäftigen sich ja mit der alternativen Geschichtsschreibung von Westeros, wie sie auf die Romane zurückgeht von Martin. Und in der Serie natürlich auch dann immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Und daran wird das auch gemessen und überprüft. Also ob das in dieser fiktiven Geschichtsschreibung einer Logik verfolgt oder eben gegen die Regeln verstößt.
Aber wie funktioniert denn diese Identifikation bei Game of Thrones im Jahr 2019 mit Leuten, die halt sich ständig den Kopf abschlagen? Es gibt ganz viele Vergewaltigungsszenen, über die auch diskutiert wird. Also wenn man über politisch korrektes Seriengucken reden würde, gibt es da die Diskussion, muss man das mit den Büchern vergleichen? In welche Zeit muss man sich reindenken, um das eben nicht kritisch zu beleuchten? Also warum können trotzdem Leute sich in diesem ganzen Schneegestöber mit all dem blutigen Geraufe und Gemorde sich in irgendeiner Form identifizieren? Oder warum sind es auch so viele?
Mediale Darstellungen sind ja kein 1:1 Abbild der Realität. Von daher muss man sagen, das ist eine Symbolsprache, mit der wir es hier zu tun haben. Es ist bildhaft und dieses Bildhafte hat eine archaische Dimension. Das ist also etwas, was sehr gut funktioniert, auch kulturübergreifend. Man hat ja den Erfolg nicht nur eben in Europa oder in Nordamerika, sondern das geht ja auch dann in andere, also nach Asien und so weiter. Also das ist eine international verständliche Kodierung von eben mythischen Grunderzählungen, die man auch in anderen Kulturen wiederfindet. Von daher ist es so, dass da ein großer Vertrautheitseffekt bereits in den Erzählmustern ist, in den Figurenkonzepten. Was hat das mit uns zu tun? Game of Thrones lässt sich, denke ich, als ein machtpolitisches Spiel ohne weiteres übertragen auf den eigenen Berufsalltag, meinetwegen auf das akademische System, auf den Konflikt zwischen verschiedenen Firmen und so weiter und auf den Kampf eben um Leitungspositionen in solchen Machtgefügen. Und das, denke ich, ist etwas, was die Serie sehr gut auf den Punkt bringt und zum Teil auch sehr überzeugend. Wenn man jetzt davon ausgeht, Political Correctness, Diversitätsdiskussionen und so weiter auf Game of Thrones anzulegen, muss man sagen, die Serie ist schon sehr divers. Also wir haben von natürlich weiblichen Führungsfiguren, die sehr prägnant sind, haben wir unterschiedlichste quasi Lebensmodelle, Hautfarben. Wir haben körperliche Behinderungen bei wirklich wichtigen Figuren. All diese Dinge werden thematisiert und auch wiederholt thematisiert. Und wir haben nicht nur normative Körperkonzepte, wir haben nicht nur normative Sexualitätskonzepte. Dass das Ganze natürlich etwas roh zur Sache geht, macht einen Schauwert aus, das ist klar. Etwas, was uns aus dem Alltäglichen herausholt, was manchmal angenehm, manchmal unangenehm ist. Das Angenehme sind natürlich die Schauplätze, die dann auch in der Realität als wären das reale Orte besucht werden von Touristen. Das haben wir bei Herr der Ringe auch schon gehabt, dieses Phänomen, dass also quasi die Landschaften als reale Landschaften dann nachempfunden werden wollen. Andererseits haben wir eben Figurenkonzepte, die eine Art mythische Verdichtung von durchaus sehr realen Charaktermustern sind.
Das ist Markus Stiegelegger, Filmwissenschaftler, Filmemacher und Musiker und Game of Thrones Fan. Und in dem Gespräch haben wir auch über Schneegestöber gesprochen und über Orte, jetzt zum Schluss, die besucht werden wollen. Und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, namentlich, ich glaube, Andreas Frei heißt der Autor, hat da einen Text darüber geschrieben, welche Firma diesen Schnee herstellt. Irgendeine englische Firma, die 30 Mitarbeiter ans Set gestellt hat, um so echten Schnee da irgendwo hinzulegen an das Set. Und das Spannende ist sich deswegen, also die FAS zum Beispiel, ne, die macht jetzt einfach Schneeberichterstattung von Game of Thrones. Ein Riesenthema drumherum, einfach was alles berichtet wird. Wir machen das und unsere Kollegen von Serienjunkie.de haben auch einen Game of Thrones Podcast für richtige eingefleischte Fans, der dauert Stunden, drei Stunden pro Folge.
Das ist Wahnsinn. Also die Nachbesprechung der Folge dauert irgendwie viel länger als die Folge selbst. Sonst werden die allerkleinsten Details besprochen. Das ist dann schon für wirklich die Insider.
Und die Fans von diesem Podcast sagen sogar, ihnen ist es ein bisschen zu kurz alles. Sie würden ganz gerne noch länger drüber sprechen. Wir haben nicht ganz so lange mit Hannah Huge gesprochen von Serienjunkies, aber wir wollten wissen, wie monetarisiert sich jetzt eigentlich Game of Thrones für Seiten wie Serienjunkies, für Medien zum Beispiel?
Ja, ich glaube, man kann behaupten, dass sie schon relativ wichtig ist. Wir sehen das natürlich auch wöchentlich bei den Abrufen. Klar, es ist natürlich ein absolutes Highlight des Jahres. Wir mussten ja auch ein Jahr Pause machen. Ne? Wir erinnern uns, die 8. Staffel hat in der Produktion ja etwas länger gedauert. Es ist natürlich technisch auch bombastisch. Also kein Wunder, dass sie auch vielleicht auch ein bisschen länger in der Produktion gebraucht haben. Aber ja, keine Frage. Es ist ein absolutes Highlight, ein absoluter Leuchtturm. Und ja, sehr schön auch, dass wir wöchentlich wirklich eine aktuelle Diskussion haben diesbezüglich.
Seid ihr jetzt reicher wegen Game of Thrones?
Reicher an Content, ja.
Reicher an Content und reicher an Geld auch, weil so viele Leute euch klicken?
Kommt drauf an, wie man es definiert. Also theoretisch würde ich ja aus dem Marketing kommen, würde ich sagen, wir sind sehr viel reicher, wenn potenziell auch eine Buchung von dem ausspielenden Sender hereingekommen wäre bei uns. Dieses Jahr hat die Mediaagentur leider sich entschieden, nicht bei uns zu buchen. Also sprich, wenn du mich aus der Vermarktung fragst, sind wir nicht reicher durch Game of Thrones. Wenn du mich aber von der Reichweite her fragst, und auch Reichweite kann ja monetarisiert werden im Online-Business, ist es natürlich besser, je größer die Reichweite ist.
Und warum ist es bei Game of Thrones so, dass das Menschen auf der gesamten Welt, dass sie alle drauf abfahren?
Ja, also erstmal, ich gehöre auch zu den sogenannten Buchsnobs. Also die Bücher sind ja von George R. R. Martin, zumindest Teile der Bücher, bereits in den 90ern veröffentlicht worden. Und es ist einfach eine wahnsinnig gut geschriebene Geschichte. Also ich kann jedem auch, der vielleicht die Serie nicht mag, auch mal empfehlen, der vielleicht ein bisschen einen Zugang hat zu Fantasy, aber es ist ja keine High Fantasy, sich auch mal die Bücher anzuschauen. Sie sind relativ komplex. Auch die Serie ist relativ komplex. Früher vielleicht ein Tick mehr als mittlerweile. Aber es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, spannende Charaktere, die auch eine sehr interessante Entwicklung durchmachen. Und wir dürfen nicht vergessen, da steckt natürlich auch wahnsinnig viel Geld drin. HBO hat ja damals auch 50 Millionen für die erste Staffel ausgegeben, was damals halt wirklich eine Menge war. Mittlerweile ist das Budget ja verdoppelt, verdreifacht, munkelt man. Offiziell wurde es, glaube ich, noch nicht bestätigt, wie teuer jetzt die 6 Folgen der 8. Staffel waren. Und Gold Media hat eine sehr interessante Studie auch veröffentlicht oder zumindest eine Slide diesbezüglich. Und sie meinten, dass Game of Thrones der sogenannte Perfect Split sei. Und in dem Zusammenhang bedeutet dies, dass Game of Thrones fast 50% Männer als auch 50% Frauen anspricht und auch in der Altersgruppierung eine relativ junge Zielgruppe erreicht, aber auch, sage ich mal, 50 plus oder auch selbst 60 plus Leute erreicht. Und das ist natürlich eigentlich das Beste für eine Serie, wenn jeder, ob Mann, Frau, alle Altersgruppen und alle Geschlechter da irgendwie Interesse daran finden.
Wie froh müsst ihr auch in diesem Fall sein, dass so ein Knaller reinkommt wie Game of Thrones und endlich diese Staffel da ist, weil vielleicht Aufmerksamkeit sich doch ein bisschen verschoben hat oder weil Serien jetzt irgendwie mehr, weiß ich nicht, Mainstream geworden sind und man vielleicht nicht mehr ein Portal unbedingt braucht oder weil die irgendwie anders stattfinden als noch vor ein paar Jahren, als alle total ausgerastet sind, wenn irgendwas lief, was von Netflix kam.
Na gut, im Endeffekt, da wir das ja schon sehr früh machen, bin ich natürlich sehr dankbar, dass auch Game of Thrones jetzt in deinem Beispiel die Aufmerksamkeit bekommt, die wir natürlich finden, sie auch schon damals verdient hat. Und ich weiß, wir sind ja auch 2012, hatten wir ein Set-Visit gemacht, ne? Wir haben natürlich die Interviews gemacht mit den Schauspielern. Ich zum Beispiel bin ein sehr großer Kostüm-Fan. Ja, auch solche, sag ich mal, Interviews und auch Set-Visits hatten natürlich nicht die große Reichweite damals. Wir sind nach Dublin gefahren, wir sind zu den Drehorten auch nach Dubrovnik gefahren und ähnliches. Ich bin natürlich froh, dass ich mittlerweile auch ein Content, der, sag ich mal, so spitz in eine Serienfan-Zielgruppe geht, dass der auch mittlerweile abgerufen wird. Und typisches Beispiel, ich glaube, vor 6 Jahren hatte ich ein Interview mit Sybil Kikili und das lief, sag ich mal, damals nicht so gut und das kommt jetzt immer noch wieder hoch. Und das ist natürlich schön, finde ich, wenn man den Aufwand bringt, auch als Redaktion diese Talente zu interviewen und auch diese Berichterstattung zu führen, dass mittlerweile natürlich auch eine gewisse Reichweite und eine gewisse Fangemeinde besteht.
Hannah Huge von Serienjunkies.de kannte Game of Thrones schon, als sie noch in ganz kleinen Hallen gespielt haben. Aber jetzt nach dieser Folge lakonisch elegant, ich habe schon das Gefühl, dass ich, das habe ich ja zwischendurch auch schon mal gesagt, das wirklich gerne, ich glaube, ich werfe mich nochmal rein. Ich würde es, glaube ich, nochmal machen.
Echt?
Ja.
Jetzt nochmal mit Folge 1 geht es nochmal los?
Ja, wird ein bisschen dauern, aber ich glaube schon. Also ich will es wirklich verstehen. Ich will es wirklich verstehen. Mein halbes Umfeld ist völlig wahnsinnig wegen dieser Serie. Ich würde ja an mir selbst zweifeln, wenn ich da einfach nicht reinkomme.
Aber ich verstehe das. Also ich meine, dafür haben wir jetzt genügend Gespräche geführt und auch und reingeguckt und so weiter und mit schlauen Menschen geredet. Ich verstehe ganz viele dieser Argumentationen, also dieses ganze, so viele Leute werden angesprochen, die Reichweite muss so groß sein, weil es überhaupt keine ganz schmal zugeschnittene Zielgruppe ist und dass dieses ganze Machtthema, was man dann auf das eigene Leben übertragen kann, verstehe ich alles total. Ich will es trotzdem auf gar keinen Fall anschauen.
Gut, zwei Menschen, zwei Meinungen. Das war Lakonisch Elegant Folge 32 und wir wollten schauen, ob es sich überhaupt noch lohnt, bei Game of Thrones einzusteigen. Und die Antwort ist Jein.
Richtig. Ist das ein schöner Abschluss?
Ja, würde ich schon sagen.
Auch mal Jein sagen können.
Ich bin Johannes Nichelmann.
Ich bin Christine Watti.
Wir wünschen euch was.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.